Wie gelingt es, wirklich selbstständig, nachhaltig, bewusst und mit hoher Qualität zu leben? Eine funktionierende Antwort hat die Gemeinschaft Tempelhof. Innerhalb von 10 Jahren haben sie hier ein Dorf komplett neu belebt. Heute leben hier 150 Menschen. Sie haben eine Biolandwirtschaft, Kindergarten, freie Schule, Handwerksbetriebe, Gesundheitspraxen und einen sehr gefragten Seminarbetrieb. Wolfgang Sechser zeigt uns, wie sie das geschafft haben und wie es gelingen kann, dass sich weitere Dörfer mit diesen Strukturen entwickeln. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Liesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten 5 Minuten eine Zusammenfassung. Danach kannst du dann tiefer in die Materie eintauchen. Ich bin heute zu Gast bei Wolfgang Sechser. Er ist Unternehmer aus der Baubranche und Mitgründer des Gemeinschaftsdorfes Tempelhof und der Grundstiftung. Hallo Wolfgang.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Schön, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf, in euren Stiftungsräumen. Und ja, einfach auch in den letzten Tagen euer Dorf erleben durfte. Und deswegen auch gleich mal die Frage, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Überblick bekommen. Was macht euer Dorf denn zu einem zukunftsfähigen Dorf für dich?
Ja, da kann man jetzt lang antworten, aber eine Essenz ist vielleicht, hier treffen sich 100 Erwachsene und 50 Kinder, um miteinander zu leben, zu arbeiten und zu feiern. Und in allen Generationen, vom Säugling bis zum alten Menschen. Und unsere Idee ist, dass wir bei all unseren völlig unterschiedlichen Biografien und Herkünften, politisch, religiös, uns im Menschsein treffen, dass wir an der Beziehungsebene und an der Kommunikationsebene dranbleiben und miteinander in Beziehung treten.
Ja.
Das ist eigentlich die Idee.
Das klingt für mich eigentlich erstmal nach einem klassischen Dorf, wie es früher war. Wir sind an einem Ort, wir arbeiten dort, wir leben dort gemeinsam. Davon haben wir uns ja wegentwickelt. Was für mich so klingt, dass ihr euch heute bewusst dafür entschieden habt, wieder für diese Lebensweise, weil früher hatten wir keine Wahl, da mussten wir mit den Leuten vor Ort leben. Ihr habt euch jetzt aber bewusst entschieden, wieder so zusammen zu leben. Wolfgang, nimm uns nochmal kurz mit in ein paar Sätzen auf deine Reise. Wie ist das Ganze gestartet von München hierher? Was ist in den Jahren bisher passiert und wo wollt ihr hin?
Ja, wir waren eine kleine Gruppe von 9 Leuten in München, die dann schnell größer wurde. Wir wollten eigentlich im Münchner Umfeld ein Dorf finden oder zumindest ein Gebäudeensemble, was man zudem entwickeln kann. Haben dann schnell gemerkt, auch im Rahmen der Finanzkrise, um München geht es nicht. Und haben dann über Dorfkaufeneingabe im Internet dieses Tempelhof hier 250 Kilometer entfernt von München gefunden. Es sind dann viele Leute von damals mitgegangen. Und wir haben hier einfach Landwirtschaft, Schulstrukturen, wir haben eine kleine Baustruktur, eine Hausverwaltung, eine Gemeinschaftsküche, also rund um die Uhr, Früh-, Mittag- und Abendsküche. Wir haben verschiedene Unternehmungen, ein Seminarhaus und die Landwirtschaft ist inzwischen auch eine Bildungsstätte geworden. Und unsere Zukunftsaussicht ist eigentlich hier jetzt die 9 Generationen, die hier schon aufgewachsen sind, so einzuweben, dass das Ganze tatsächlich dann über viele Generationen, im besten Sinne 7-Generationen-Modell nachhaltig funktionieren kann. Und da gibt es diverse Ideen gerade mit Jugendbaut, Genossenschaften, Hallen, Bürogebäude, mit einem Erfahrungsgelände, Naturerfahrungsgelände und so weiter. Da werden wir sicher noch drüber sprechen.
Welche Wirkung hat Tempelhof auf die Region hier? Was hat das mit der Region gemacht, dass ihr hier seid?
Naja, am Anfang war gleich die Frage, inwieweit wir eine Sekte sind. Es war eine lustige Veranstaltung mit vielen Landwirten. Über 200-300 Leute waren da. Wir stellten den Tempelhof vor und dann kam immer als erstes die Frage, seid ihr eine Sekte? Und wir haben dann gesagt, ja, wir sind jetzt momentan 65 Menschen, sozusagen 65 Sekten. Und da war erst kurz Pause und dann haben sie alle gelacht. Dann haben sie also verstanden, okay, geht es um was anderes. Wir strahlen mit Sicherheit in die Region hinein im Sinne von Innovation, zum Beispiel mit dem ersten Airship Deutschlands, was wir hier gebaut haben, in einer wunderbaren Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Schwäbisch Hall. Wir strahlen mit der Landwirtschaft hier rein in die Region, weil wir einfach 150 Gemüsekisten, wo einfach Menschen mit uns in Kontakt kommen. Unser Hofladen ist in der Region verwurzelt. Die Schule ist zur Hälfte von unseren Kindern, zur Hälfte von regionalen Kindern gefüllt. Und wir machen viele Initiativen auch mit der Region, politische Initiativen. Wir arbeiten jetzt mit der Gemeinde auch zusammen, das zukunftsträchtige, nachhaltige Dorf, was also von der Bundesregierung ein anberaumte, ein Modul ist, Dörfer umzustellen auf Generationennachhaltigkeit. Ja, also wir sind eigentlich recht gut verwurzelt. Auf der anderen Seite ist natürlich alles, was neu und vielleicht auch bestehende Gesellschaftsstrukturen umdrehende, verändernde Prozesse erwirkt, wird auch skeptisch angesehen.
Das waren unsere 5 Minuten und jetzt tauchen wir tiefer rein. Tempelhof, damit meinen wir nicht Berlin, sondern das Dorf liegt zwischen Stuttgart und Nürnberg. Und ihr nennt dich auch Schloss Tempelhof. Also es ist ein Dorf, es ist ein Schloss und es ist eine Gemeinschaft. Und du hast gerade auch die Beziehungsebene angesprochen. Genau, das wäre auch meine nächste Frage. Warum hast du dich entschieden, aus München rauszugehen und hier wieder in so einem Dorf zu leben, wie wir eigentlich früher gelebt haben?
Ja, ich komme aus einem Dorf. Ich komme aus einem kleinen Dorf mit 900 Leuten in der Nähe von München. Ein klassisches Dorf, wo man halt hineingeboren wurde, das hast du schon richtig ausgedrückt. Und mir war wichtig, nach der Geburt meines Sohnes, der relativ spät kam, ich war schon 42, welche Welt hinterlasse ich ihm? Wie kann so ein Kind überhaupt noch lebendig und auch beziehungsstark und beziehungsreich aufwachsen? Und was bedeutet auch für mich, meinen Anteil an einer Gesellschaft beizutragen, dass eben eine lebenswerte Welt und auch noch eine möglichst lang existierende Welt bleiben kann. Und da war für mich dran, dass es eigentlich nur miteinander geht, dass das nur geht in einem anderen Umgang. Ich komme aus der Baubranche, aus der klassischen Baubranche. Da ging es hart zur Sache. Wir hatten viele Rechtsstreite auch in unserer Entstehung und dann auch später. Und der Umgang war alles andere als kooperativ. Und mir war dann schon auch klar, dass es rausgehen muss aus der Konkurrenzwirtschaft in die Kooperationswirtschaft und dass es auch einen nachhaltigen sozialen Gedanken braucht und nicht nur einen nachhaltigen ökologischen Gedanken. Ja, und das war eigentlich der Grund, warum ich dann gesagt habe, ja, ich stelle da meine unternehmerischen Fähigkeiten auch zur Verfügung, ganz im alten klassisch-griechischen Sinne. Wer etwas vom Leben geschenkt bekommt, schenkt es wieder zurück. Mein Vater war Humanist und das habe ich dann von klein auf in die Wiege gelegt kriegt, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Der hat übrigens auch, ist vielleicht auch interessant, in meinem Alter mit 45 wurde der Bürgermeister von unserer Ortsgemeinde und zwar ehrenamtlich. Und das mache ich hier jetzt genauso. Nicht, dass ich Bürgermeister wäre, aber ich mache ehrenamtlich die Aufbauarbeit seit rund 15 Jahren jetzt.
Ja.
Und da ist für mich auch immer wichtig, sich zu erinnern, dass ich hier jetzt Gast in der Umgebung bin. Und das einfach vermitteln muss. Es ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe, unsere neuen Ideen zu vermitteln und nicht einfach drüber zu stülpen.
Ja. Also selbst auch nach 10, 15 Jahren fühlst du dich weiter als Gast, weil es einfach Zeit braucht wahrscheinlich. Veränderung braucht Zeit. Und wenn hier seit Generationen Familien wohnen, dann seid ihr selbst nach 10, 15 Jahren immer noch neue.
Ja, sind wir auf alle Fälle. Und ich komme aus Oberbayern, auf dem Friedhof sind 400 Jahre Gräber, Familiengräber, das ist ja ähnlich.
Ich finde es spannend, genau diesen Punkt, weil auf einer Seite spüre ich in der Gesellschaft einen riesigen Druck, Klimawandel, was weiß ich, alles für Krisen, wir müssen jetzt sofort ändern und wandeln, aber ein Teil in der Welt braucht eigentlich viel, viel mehr Zeit, um das wirklich menschlich auch diesen Wandel zu verstehen, weil hier geht es ja auch darum, dass wir unsere ganzen Gewohnheiten ändern. Bin ich mal gespannt. Oft sind es Krisen, die dann das jetzige stoppt. Und dann ist die Suche nach Lösungen und ja, dann werdet ihr wahrscheinlich immer mehr mit offenen Augen gesehen. Also ja.
Ja, ich glaube, das ist eine große Kunst auch gewesen in den 10 Jahren jetzt, dass wir eine Art Brückendorf waren, weil wir einfach auch viele bürgerliche Leute hier dabei haben aus ganz normalen Lebenszusammenhängen und auch vom Arbeiter bis zum Unternehmer, von der Künstlerin bis zur Lehrerin, es ist alles dabei. Wir bilden wirklich die Gesellschaft im Mikrokosmos ab und dass wir in einem Sinne auch offen bleiben für die Belange der Menschen drumherum, uns nicht als Elite verstehen, die am Ende alles überstülpen möchte, sondern einfach immer weiter in der Erklärung bleibt, im Informieren, im Einladen. Das ist ein wesentlicher Teil, dass wir relativ gut hier verwurzelt sind. Es gibt viele Projekte, die ähnlich unterwegs sind, die sich sehr schwer tun mit Konflikten in der Region.
Ja.
Das haben wir praktisch nicht.
Ja. Das wäre gleich meine nächste Frage, ja. Wolfgang. Wie lässt sich das denn multiplizieren, was ihr hier an Erfahrung gesammelt habt? Macht ihr konkret was? Also was gibt's für Geschwisterprojekte?
Ja gut, wir machen ganz konkret die Stiftung, die den Grund und Boden hier gekauft hat, gemeinnützige Stiftung, bei der wir auch alle quasi mit eingelegt haben. Die wurde umgewandelt 2014 in die Grundstiftung. Am Schloss Tempelhof ist eine Dachstiftung. Und jetzt gibt es darunter unselbstständige Treuhandfonds. Und da haben wir 2 weitere Projekte jetzt dabei. Einmal Sulzbrunn bei Kempten, wo wir quasi eine Initiative unterstützt haben, sich zu gründen, auch sozial zu verdichten, mit der Stiftung Grund und Boden gekauft haben und dann erbverpachten, genauso wie wir das hier am Tempelhof machen, an diese Gemeinschaft, an diese Gruppe, an diese Initiative. Der Tempelhof-Teil ist jetzt auch ein Teil und es gibt ein Stadtteilprojekt in Greilsheim, der Fliegerhorst, wo wir praktisch jetzt auch mit eingestiegen sind, um da einen ganzen Stadtteil zu entwickeln, was jetzt wieder eine örtliche Gruppe hier macht. Also das ist schon mal ein wesentlicher Teil. Wir beraten, wir begleiten, wir versuchen so Module, die einfach funktionieren, die methodisch funktionieren, weiter zu transportieren. Und geben da ja vom Vortrag bis zu Workshops, bis aber auch organisatorische, strukturelle, finanzielle Begleitung bieten wir alles an. Das ist mal eine Sache, die sich transportieren lässt. Und das andere ist einfach das Erleben. Wenn hier Leute herkommen mit zum Beispiel aus hocheffizienten unternehmerischen Kreisen, die sich maximal vorstellen können, das ist halt eine Kommune oder das ist ein Kibbutz, schlechtestenfalls, das ist eine Sekte. Und wenn die dann hierher kommen und merken, nee, das ist eigentlich einfach nur ein Dorf. Und zwar ein Dorf, was sich nicht aus alten und vielleicht verkrusteten Familienbezügen entstanden ist, sondern was einfach aus einer bestimmten Haltung heraus zusammengekommen ist. Die Menschen sind zusammengekommen. Und das macht mit vielen Leuten was. Wir haben viele Leute, unternehmerische Menschen oder auch Künstler oder auch Großstädter, die sich überhaupt nicht vorstellen können, aufs Land zu gehen und die hier plötzlich merken, das hat ja eigentlich ganz viel mehr als nur Land. Also das ist für mich auch ein großer Teil von dem, wo wir was transportieren können. Und wir sind methodisch recht bewandert. Wir haben sehr viel Gedanken über Strukturen, Methoden gemacht, die es braucht und auch soziale Basics, die es braucht, die wir gut weitertransportieren können, ja? Also modulhaft auch weitertransportieren können.
Ja.
Und da gibt's einiges, wo man ja auch an klassische Dörfer weitergeben kann. Ja? Also zum Beispiel ganz einfach die Infrastruktur der klassischen Landdörfer bricht völlig zusammen. Sei es Schulen, sei es Läden, sei es auch kulturelle Angebote oder Altersangebote, Versorgung. Und es geht nur in einem sozialen Miteinander, wie es früher zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe noch war. Mhm. In dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da gab es die Nachbarschaftshilfe. Und das sind jetzt heute neue Bezüge. Das gibt es so quasi nicht mehr, dass man nur noch Ehrenamt einfach macht und sich trifft. Und heute sind es einfach eher Lebensbezüge, wo man Menschen, die einfach gemeinsam eine gemeinsame Idee haben, ein Dorf auffrischen lässt. Und wie kann man die anregen, überhaupt erst zu kommen? Und welche Schritte braucht es dann, um das Dorf wieder aufzufrischen. Und da gibt es viele Initiativen und viele Möglichkeiten, und da können wir auch beitragen.
Dann gib uns doch mal kurz einen Überblick über eure Struktur, Wolfgang. Wie seid ihr organisiert als Dorf?
Ja, vielleicht mit der Rechtsstruktur angefangen. Wir haben drei Organisationskörper, die Stiftung, die gemeinnützige Stiftung, kauft Grund und Boden, hat Grund und Boden gekauft, war uns sehr wichtig, damit einfach ein erfolgreiches Projekt nicht vielleicht in der Nachfolgegeneration wieder verkauft wird und dann mit spekuliert wird, dass wir also Grund und Boden in die Gemeinnützigkeit holen. Und diese Stiftung hat im Alltag überhaupt nichts mitzureden, ist quasi nur eine Art Kulturrahmen schaffende, also wir machen hier auch soziale Langzeitprojekte über die Stiftung, aber sie ist auch eine Wächterin der Visionen und Werte, die da bei uns zum Beispiel wären Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, die auch ist Kommunikations- und Beziehungskultur in einer Vielfalt, also frei, eben nicht sektiererisch und nicht von irgendwelchen politischen, religiösen Strukturen und Organisationen dominiert. Da könnten wir also als Stiftung eingreifen, wenn sowas passieren würde. Und auch zum Beispiel der Wert ökonomische Transformation, dass wir einfach hier wollen, dass alle partizipieren können, sowohl einfache Leute mit wenig Vermögen als auch vermögende Menschen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, wo die Stiftung auch eine Art Wächterschaft hat, dass das auch klappt. Ja, dann gibt's die Genossenschaft, die quasi auf Erbpacht 99 Jahre dieses Dorf im kompletten Nutzen von der Stiftung übernommen hat. Das heißt, komplett nutzen, die dürfen auch abbrechen und neu bauen, die dürfen Brunnen graben, die können den Boden bearbeiten, im besten Sinne mit einem vorübergehenden Besitz achtsam und nachhaltig umgehen. Mhm. Ja? Die Genossenschaft ist ausgewählt worden von uns, weil sie einfach das beste Modell ist, um alle Menschen auf Augenhöhe zu halten. Das heißt, egal wie viel Geld ich da reinlege und wie viel Geld ich habe immer nur eine Stimme. Es ist also das alte genossenschaftliche Modell, was ja oft mit dem Sozialismus verwechselt wird. Ja, Genossen, sozialistisches, scheinbar ein sozialistisches Wort, kommt aber aus der Landwirtschaft. Baywar, Raiffeisen. Raiffeisen hat das gegründet, hat die Idee umgesetzt. Ja, und da leben wir gemeinschaftlich organisiert in dieser Genossenschaft. Das heißt, es wird bei uns genau andersrum gemacht, als es im Staat gemacht wird. Wir versuchen erst den sozialen Willen zu formen, zu fassen und konsensual zu fassen, um dann daraus nachzuvollziehen, was das in der Rechtsstruktur im Rechtskörper bedeutet. Also zuerst ist der Wille da und dann wird das Gesetz gemacht, um das mal deutlich zu machen. Bei uns im Staat ist es ja oft momentan so, dass Gesetze gemacht werden, bevor überhaupt der soziale Wille sichtbar gemacht wurde. Das ist also eine spannende Zukunftsfrage, die wir hier angehen.
Ja, da will ich gleich mal kurz nachfragen. Also wenn wir jetzt ein Dorf oder ein Staat und so weiter haben, dann haben wir eine parlamentarische Demokratie. So, wir wählen unsere Vertreter und die treffen für uns die Entscheidung. Das klingt gerade für mich nach einer direkten Demokratie, dass alle Leute im Dorf sich genauso gleichberechtigt einbringen können.
Okay, das ist eine spannende Frage, weil direkte Demokratie, das ist mit Sicherheit eine Form von direkter Demokratie und trotzdem hat es nichts mit dem alten sozialistischen Kollektivgedanken zu tun. Ne? Weil der Kollektivgedanke heißt nämlich wirklich alles bis in die Lebensalltäglichkeit hinein miteinander zu entscheiden. Und wir machen eine Art hologratisches Modell. Das heißt, wir sagen, es gibt eine Visionsebene und da wollen wir alle miteinander sprechen. Und so lange miteinander sprechen, bis wir einen Konsens gefunden haben. Und dann gibt es, aus dieser Visionsebene entsteht eine Art Kultur, die wir über unsere Werte schon hinterlegt haben, wesentlich hinterlegt haben, aber die sich auch ständig bewegen muss, weil ja neue Menschen dazukommen, die vielleicht auch neue kulturelle Ideen mitbringen. Gerade jetzt die große Problematik, dass die junge Generation kaum mehr mitsprechen kann, weil die Gesellschaft eigentlich schon so festgefahren und so strukturiert ist, dass kein Platz mehr bleibt, auch keine Möglichkeiten, keine Finanzmittel mehr bleiben. Das ist bei uns ganz wichtig, die Kultur muss beweglich bleiben und die Kultur entsteht aus der Vision. Und aus den beiden entsteht eine Struktur, die dieser Kultur und dieser Vision dienen soll und die sich möglichst nicht verselbstständigt, um sich selbst zu dienen. Was das große Problem ist bei Staaten, die dann mehr und mehr Verwaltungsquoten erhöhen und sich dann die Verwaltung irgendwann mehr oder weniger um sich selber dreht. Und diese Ebene heißt dann für uns in der Strukturebene, gibt es zum Beispiel bei uns jetzt hier konkret den Wirtschaftsbereich und den Sozialbereich. Und wir sagen, nicht alles, was im Sozialbereich vonstatten geht, muss den Wirtschaftsbereich betreffen und umgekehrt. Wir haben also wirtschaftlich Tätige bei uns, die sich zusammentun und den wirtschaftlichen Bereich mehr oder weniger betreuen. Und wir haben soziale Gruppen, die sich im sozialen Bereich zusammentun. Das geht von Männergruppen, Altenkreise, Jugendkreise, Frauenkreise, was auch immer. Und darunter liegt beispielsweise die Alltagsebene, wo wir dann konkrete Projekte haben. Schule, Landwirtschaft, die Hausverwaltung, wir haben Entwicklungsprojekte, wir haben Sozialprojekte. Und die sind vollkommen autark. Die können sich völlig selber strukturieren und organisieren. Und da reden wir nicht in den Alltag rein. Ich persönlich weiß überhaupt nicht, wie unsere Landwirtschaft arbeitet, mit welchen Maschinen, wie die sich letztendlich organisieren, das weiß ich nicht.
Für mich klingt das so, es gibt verschiedenste Bereiche und jeder Mensch kann, oder ihr guckt es, also jeder Mensch bei euch in der Gemeinschaft trägt Verantwortung und hat vielleicht seinen Spezialbereich, wo er spezieller kompetent ist, und dann ist sozusagen Verantwortung da, aber auch ein gewisses Vertrauen, dass andere auch Verantwortung tragen und
genau, es ist im Grunde genommen eine ganz flache Hierarchie.
Ja.
Die Vorstände sind bei uns eher Mittelstände, die destillieren, was braucht es, und formulieren eine Essenz und informieren. Die Projekte sind sehr autark. Ein ganz zentrales Wort ist All Leadership, was heißt, nicht immer bei jeder Schraube mitentscheiden müssen, aber wenn ich dran bin, bin ich dran. Die Möglichkeit, dass, wenn ich dran bin, dran sein zu können. Also die Durchlässigkeit von hierarchischen Strukturen, die es immer irgendwo gibt, die Informationshierarchie oder die Fähigkeitenhierarchie, aber ist es durchlässig? Ja? Also kann jemand als junger Mensch unmittelbar eintauchen und ein Projekt übernehmen? Ja? Das ist bei uns möglich. Und trotzdem ist die Visionsebene gehalten von allen. Ja? Die Visionsebene ist eher wirklich basisdemokratisch, konsensual, und die Alltagsebene, und wir haben völlig unterschiedliche Strukturen. Küche ist relativ hierarchisch organisiert, Chefköche geben vor, die Landwirtschaft ist total flaches Team, die machen miteinander, ja, und das dürfen die auch, die können machen, wie sie das für sich im Alltag als richtig empfinden.
Ja. Das Thema Geld verdienen und Job. Wer hat einen Job im Dorf? Und genauso gibt es auch bestimmt Leute, die außerhalb arbeiten und selbstständig sind. Wie ist das so?
Ja gut, wir haben knapp 100 Erwachsene jetzt hier. Ich würde mal sagen, ein Drittel ist Freiberufler, sind Freiberufler oder arbeiten nicht mehr, sind also Rentenempfänger. Die arbeiten hier von ihren Wohnungen aus oder auch in Büros, die wir haben. Und wir haben 48 Arbeitsplätze inzwischen entwickelt, zum Teil Teilzeitstellen und zum Teil Vollzeitstellen. Und ja, wir machen bei uns intern Ausschreibungen, wo man sich bewerben kann drauf, mit Fähigkeitenstruktur und auch mit der Bedarfsstruktur. Bei uns geht stark nach Bedarf. Also eine Mutter mit drei Kindern, alleinerziehend, hat einen höheren Bedarf als jemand, der vielleicht ein Projekt sogar leitet. Mhm. Ja, und das wird bei uns wirklich bedarfsmäßig angeschaut und auch mit den Leuten untereinander kollegial und kooperativ ausgearbeitet. Was braucht jeder und was haben wir zur Verfügung?
Ja.
Ja, und diese 48 Stellen werden dann erst im Dorf ausgeschrieben und dann aber auch nach außen, wenn wir sie nicht füllen können. Wir haben also auch Mitarbeiter von außen. Die Struktur ist auch da. Ja, das ist so unsere Aufteilung, wie hier gearbeitet wird.
Ja.
Einkommen her.
Gleich mal aufs Einkommen gucken. Also einerseits habe ich gehört, ihr seid eine Genossenschaft. Das heißt, wahrscheinlich braucht ihr einen Genossenschaftsanteil. Fände ich interessant, wenn du da auch mal Zahlen nennen magst, das mal zu hören. Und dann, was brauche ich als monatliches Geld, um hier zu leben? Also irgendwie normalerweise habe ich eine Miete, ich habe Essenskosten und so weiter. Genau, was braucht's da?
Ja, also der Genossenschaftsanteil ist am Anfang bei 20.000 Euro gewesen, wo wir hier gestartet haben. Wir haben also alles ohne Banken gekauft, 65 Leute, 20.000 Euro und ein paar externe Darlehen dazu, die wir inzwischen abgelöst haben. Das war so toll, das war für die Leute toll. Die haben das alle im privaten Ground-Foundraising aufgetrieben. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Wenn ich selber aufgebaut oder selber organisiert das Geld einlegen konnte, dann bin ich auf Augenhöhe. Das war uns ganz wichtig, dass jetzt da nicht irgendjemand mit viel Geld das Ganze kauft. Heute, 10 Jahre später, sind wir bei 32.000 Euro Einlage. Wir haben die Kapitalsumme verdoppelt in Bilanz. Wir sind von 3 Millionen jetzt bei 6 Millionen und haben deswegen auch die Einstiegssumme erhöht, weil einfach sehr viel schon geleistet worden ist, aufgebaut worden ist. Und da machen wir es so, dass 10.000 Euro nach einer Annäherungszeit, nach einem Jahr, bleiben in der Genossenschaft und 20.000 Euro sind dann tatsächlich geschenktes Geld. Mhm. Das heißt, wenn ich nach 5 Jahren wieder rausgehe, dann habe ich, dann wertschätze ich ein Projekt, unabhängig von meinem persönlichen Ertrag oder von meiner persönlichen, von dem, was ich vielleicht ursprünglich mal reingelegt habe und sage, ja, ich baue hier mit einem 7-Generationen-Projekt. Mhm. Und 20.000 Euro sind dann weg und 10.000 Euro nehme ich wieder mit raus. Okay. Das Ganze aber erst, wenn ich wirklich nach einem Annäherungsjahr mich entscheide, da möchte ich dabei sein. Ja, und für uns auch eine wichtige Schwelle, dass eben nicht beim ersten Konflikt und beim ersten Streit sofort das Handtuch geschmissen wird, jetzt gehe ich wieder. Nee, das überlege ich mir dann vielleicht zweimal, weil ich ja auch noch Geld dann einfach zurücklasse.
Voll. Und
diese Ich-Bezogenheit dann einfach auch eine Schwelle sein kann, zu sagen, okay, vielleicht hilft es doch nochmal mit dem Konflikt weiterzuarbeiten und dran zu bleiben.
Ja.
Und ganz oft hat uns das geholfen, dass die Leute dann wirklich auch Konflikte gelöst haben. Ja.
Aber für mich wird es da auch nochmal gerade klarer, was für ein klares Commitment es auch einfach für den Ort hier braucht. Genau, um da mitzumachen und dann wird man groß beschenkt. Und
genau, das ist zum Beispiel auch nochmal ein spannender unternehmerischer oder auch wirtschaftlicher Ansatz. Wenn ich in ein normales Dorf ziehe, kaufe ich Eigentum und wenn ich mich streite oder wenn es eine Scheidung gibt, was ja heute mehr denn je passiert, dann verkaufe ich das Haus bis dato meistens sogar mit Gewinn. Ja? Außer in 90er Jahren oder 2000er, Anfang der 2000er, wo Verlust erzielt worden ist, wenn ich auf dem Land gewohnt habe.
Genau, aber auch mal da in Zahlen, wenn ich ein Haus kaufe oder eine Wohnung kaufe, dann lege ich manchmal auch 200.000 oder 800.000, was weiß ich, für Geld hin. Das sind ja viel höhere Summen als jetzt 32.000.
Genau, deswegen wird es ja zurzeit in vielen Medien darüber erzählt und geschrieben, entsteht eine neue Stadtflucht. Das ist also ganz interessant, nach Jahrzehnten der Landflucht entsteht jetzt eine Stadtflucht, dass die Menschen wirklich raus müssen. Und zwar, wir sprechen jetzt hier nicht von Unterprivilegierten, was die Einkommensschichten betrifft, sondern vom Mittelstand, der inzwischen aus den Großstädten raus muss, weil es sich nicht mehr leisten kann, wirklich Wohneigentum. Und vielleicht ist die Idee des Wohneigentums auch überholt.
Mhm.
Ja, vielleicht ist also die Idee des gemeinsamen Wirtschaftens, ohne diese sozialistisch-kollektiv-hierarchische Idee drüber zu setzen, mit der wir hier überhaupt nichts am Hut haben, sondern das wirklich im besten Sinne in Begegnung kommen und gemeinschaftlich zu wirtschaften, sich anstecken zu lassen, sich motivieren zu lassen und auch ein gemeinschaftliches Verantwortungsgefühl zu entwickeln.
Ja.
Ja, ist vielleicht, und da hast du richtig angesprochen, 20.000 Euro, die ich dann zurücklasse, ist im Grunde genommen ein Dienst an der Zukunft für die nächsten Generationen. Ich kann hier wunderbar leben, super leben.
Geh da mal gleich drauf an, was sind denn meine Fixkosten im Monat? Weil wenn ich normalerweise Fixkosten im Monat von 2.000 habe, wie viel ist es hier? Weil über die Jahre hinweg vielleicht...
Genau.
Wie hoch sind die Fixkosten?
Wir haben hier Mieten, die wir noch auf dem Quadratmeter umlegen, zwischen 2,50 und 4,50. Das heißt, ich bin in einem Mietkostenbereich von 100 bis 300 Euro.
Wow.
Das ist so der Stand. Und klar, ich bin ja Genossenschaftsmitglied. Übrigens auch sehr spannend wirtschaftlich betrachtet. Ich bin immer beides. Ich bin Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichzeitig. Und ich bin Mieter und Vermieter gleichzeitig. Mm. Das heißt, die Spaltung, die gerade in unserer Gesellschaft so stark an diesen Linien zu sehen ist, die kann ich hier gar nicht erfahren, weil ich immer beides gleichzeitig bin.
Ja.
Also ich wohne hier relativ günstig als Mieter, weil ich gleichzeitig Vermieter bin. Wir haben unsere Landwirtschaft ist solidarisch aufgebaut. Das heißt, die Produzenten und die Abnehmer, wir als Abnehmer und unsere Landwirte arbeiten zusammen.
Ja.
Und gemeinsam mit der Küche ergibt sich da eine Art Schenkhaushaltszirkel. Das heißt, einmal im Jahr sagt die Landwirtschaft, das brauchen sie.
Mhm.
Und wir setzen uns zusammen und machen so lange Runden, was jeder bereit ist, im Monat herzugeben, zum Beispiel nach Essensgewohnheiten. Wie oft gehe ich überhaupt essen?
Ja.
Koche ich selber? Brauche ich mittags mit meiner Familie? Oder gehe ich wirklich in unsere Gemeinschaftsküche? Und wenn dann die Runden durch sind und der Haushalt ist zusammen und es gelingt uns tatsächlich, dann ist jeder frei, das zu geben, was er eben in dieser Runde gesagt hat, ja, was er geben möchte. Und es ist im Schnitt so 250 Euro.
Im Monat.
Im Monat, Vollverpflegung, wenn ich Vollverpflegung will.
Und ich muss nicht mehr kochen, wenn ich will.
Warm, Frühstück.
Gesunde Ernährung.
Abend.
Das spart ja super viel
direkt
Zeit.
Direkt vom Feld. Sehr gesund, direkt vom Feld.
Ja.
Das heißt, wir sind bei knapp 500 Euro. Wir haben als allererstes gleich 2010 Glasfaser verlegt, 2 Kilometer. Das habe ich noch mit meiner Baufirma gemacht. 2 Kilometer Glasfaser, damit wir überhaupt diese innovativen jungen Leute herkriegen. Da zahle ich momentan 18 Euro für Pauschal, Flatrate, Telefon und Internet.
Ja.
Dann haben wir Carsharing, ganze kleine Flotte. Das heißt, je nachdem, wie beweglich ich halt sein muss, kommt noch Carsharing drauf. Wir haben Gib- und Nimm-Läden, wo die Leute Kleider, Bücher, was auch immer abgeben. Du kannst es dir einfach nehmen,
ja, wenn
du es brauchst. Wir haben eine gemeinsame Bibliothek mit Tausenden von Büchern. Ja, wir haben eine Turnhalle, wir haben eine Sauna. Wir haben eigentlich einen Beachvolleyballplatz, einen Fußballplatz. Wir können eigentlich alles das machen, wo ich vielleicht normalerweise bezahlen muss, um in einem Verein zu sein ja, oder was auch immer. Das heißt, die Lebenshaltungskosten, wenn ich die Reisen mal weglasse und jetzt einigermaßen einfach lebe, dann bin ich vielleicht bei 800 Euro.
Wow. Ja. 800 Euro.
Ja.
Wow.
Und das zieht natürlich viele große Familien vor allem an.
Na klar.
Mit vielen Kindern, die sich ja nichts mehr leisten können
ja, in
unserer Gesellschaft.
Aber auch das alles hier vor Ort, das, ne? Also ich laufe hier rum und es ist autofrei, das Dorf. Ja, du hast ja eine Straße und dann stehen die Autos da auf dem Parkplatz und sonst können die Kids hier alle frei rumlaufen, müssen dann keine Angst haben. Hier ist die freie Schule, hier gibt's den Kindergarten. Super. Und,
naja, ja, und auch für die alten Menschen, also wir haben viel Zulauf von Menschen aus den Großstädten, die jetzt so ins Rentneralter kommen, die jetzt merken, ich AG alleine hilft nichts. Ja, weil ja unsere Generation, meine Generation war ja ganz stark auch geprägt von diesen Gedanken, dann 80er Jahre, 90er Jahre, ich AG. Und jetzt sitzt man dann alleine, gerade auch in Corona-Zeiten, in den Großstädten. Und die merken auch, ja, hier ist auch das großstädtische Angebot. Wir haben Kultur, die alte Kapelle haben wir umgebaut in Kultursaal mit Kino und Theatervorstellungen und Samstag Disco. Wir haben unendlich viele Workshop-Angebote, die wir natürlich auch alle selber mitgehen können, in der Ökologie, in der Bildung, auch in der Schulbildung oder auch in Körperarbeiten. Es gibt Yoga-Kurse, es gibt einen Karate-Langzeitkurs und was auch immer. Also auch diese Angebote sind hier und die kann ich größtenteils mehr oder weniger einfach auch mitleben.
Mhm.
Ja, manchmal muss man auch was bezahlen dafür, wenn es externe sind, aber ansonsten lebe ich die mit.
Ja. Wolfgang, wenn ich jetzt Bürgermeister bin von einem Dorf und ich bin begeistert und sag, meine Region, da ist Abwanderung, die Leute werden immer älter, es fehlen die jungen Leute, es gibt keinen Bäcker und nichts mehr im Dorf, die Schule ist was weiß ich wie weit weg, wir sind auch super Klimawandel geprägt, all solche Sachen. Ich will von dir lernen, ich würde gern mein Dorf umgestalten. Was kann ich machen? Wie kannst du mich unterstützen?
Naja, zum einen, viele Möglichkeiten sind eigentlich schon da, auch baurechtlich und auch von der Entwicklung, kommunalen Entwicklung. Es braucht einfach den Mut, neue Schritte zu gehen. Und das ist gerade auch im kommunalen Bereich eigentlich eher möglich, weil die Bürgermeister und Gemeinderäte viel länger gewählt sind. Die können also auch mal vielleicht am Anfang nicht ganz so beliebte Entscheidungen treffen und trotzdem müssen sie ihre Bürger mitnehmen. Es geht nicht gegen die Bürger. Das heißt, es braucht Informationsveranstaltungen, die wir auch machen. Es braucht Beteiligungsprozesse. Was will eigentlich die Gemeinde selber? Was fehlt ihnen wirklich? Die Beteiligungsprozesse sind ganz entscheidend. Und aus den Beteiligungsprozessen dann mit der übergeordneten Behörde, mit dem Raumordnungsverfahren der Landratsämter in Kontakt gehen, die meistens sehr offen sind. Und dann wirklich auch die Spielräume der baurechtlichen Strukturen auszureizen und zu schauen, was könnte für uns in welcher Brache, gibt es bei uns eine Industriebrache, gibt es Randzonen, wo wir vielleicht Bebauungsgebiete haben, aber es entwickelt sich nicht wirklich was.
Mhm.
Und da dann auch großzügig die Türen aufzumachen. Wir haben hier einen Bebauungsplan gekriegt, der ist wahrscheinlich einer der großzügigsten in Deutschland,
wow,
der keinerlei Baufenster vorschreibt, auch keine bestimmte Bauformen vorschreibt und auch keine Farben und was es alles gibt in Deutschland, was alles vorgeschrieben wird. Da braucht es also Spielraum, um solche Entwicklungsprozesse dann auch wirklich entwicklungsfähig zu halten. Also Mitbeteiligung der bestehenden Bevölkerung, Spielräume und Angebote für Menschen, die vielleicht zuwachsen und zuwandern wollen oder zuziehen wollen. Und es braucht auch, sich vor Ort bei solchen Projekten wie bei uns zu informieren. Die Bürgermeister nehmen ihre Gemeinderäte, das haben wir öfters, kommen hierher, sind einen Tag hier, hören zu, stellen Fragen, prüfen ab und gehen dann zum Beispiel nach Hause und machen Informationsveranstaltungen. Ja. Das ist mal so der erste Schritt, den man gehen kann. Und vieles gab's und ist verloren gegangen. Die Allmende, der Gemeindegrund ist einfach verloren gegangen. Gab's hier in der Hohenlohe noch sehr lange. Mhm. Gab's noch vor dem Ersten Weltkrieg und auch danach noch Gemeinden, die Allmenden hatten. Also wirklich Gemeindegrund, den Gemeindegrund nicht herzugeben, sondern wirklich im Gemeindebesitz zu lassen und dann eben zu verpachten, erbverpachten an solche Initiativen. Damit können sich die Initiativen das viel eher leisten,
ja,
weil sie das Eigentum nicht aufbringen müssen. Das wäre also auch eine Möglichkeit, weniger zu verkaufen, um vielleicht kurzfristig irgendwelche Schulden auszugleichen, sondern auf die Zukunft zu setzen, ja, die Böden zu behalten und Initiativen zu erlauben, da was zu entwickeln drauf.
Ja. Was ist, wenn das meiste verkauft ist, meiste privatisiert ist?
Ja, gibt's auch Möglichkeiten. Ist zwar schwieriger geworden durch die neuen Gesetze im Baurecht. Die Gemeinden können ja ausweisen, die haben die Hoheitsrechte, die kommunalen Hoheitsrechte, Bauland auszuweisen. Meistens geht es, wenn man das Landratsamt mit ins Boot holt, wenn man die Initiativen ins Boot holt, wenn man zeigt, dass die Bürger wirklich in Beteiligungsprozessen dabei sind, dann geht es, dass die Landratsämter gemeinsam mit der Kommune auch Bauland entwickeln. Wobei man da natürlich dann wieder an dem Thema sind, wie viel Versiegelung geht überhaupt noch. Ja, also da wäre dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, rauszugehen aus der Idee, wir machen alles mit Einzelhäusern, sondern vielleicht auch kommunaler genossenschaftlicher Wohnungsbau, mhm, auch auf dem Land,
ja,
und da mehr Verdichtung anzubieten und auch mehr in die Höhe anzubieten. Das kann man heute sehr schön machen im ökologischen Bau. Das sind nicht mehr so alte Blöcke, wie man sie an den Rändern der Großstädte sieht. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Man braucht Innovationsmut. Ja, das braucht's. Und da sind wir an einem großen politischen Thema, dass es ja kaum mehr Menschen gibt, die sich überhaupt noch für Bürgermeisterämter interessieren oder für Gemeinderatsämter, die dann meistens auch noch ehrenamtlich sind, interessieren. Das heißt, es braucht umgekehrt bei der jungen Bevölkerung auch wieder mehr Verständnis für diese Entwicklungsarbeit, dass einen das nicht der große Staat abnimmt. Der große Staat ist beschäftigt mit sich selber. Ich muss als junger Mensch selber initiativ werden.
Ja.
Und dann spielen die Interessen vielleicht zusammen. Ja, und dann können Gemeinden, die wirklich am absteigenden Ast sind, und da gibt's viele, gerade in Mitteldeutschland und in Ostdeutschland, die können sich wieder neu entwickeln.
Ja. Weil letztendlich sind wir auch im Idealfall der Staat. Ne?
Idealerweise ist
das ist halt alles sehr viel größer als 150 Leute, ja, so. Und das, was ihr als Stiftung macht, ist in einem anderen Dorf sozusagen eigentlich dann so der kommunale, das kommunale Eigentum.
Genau, der Kommunalträger.
Das heißt, ja, ein Dorf könnte eine Stiftung gründen und gucken, wollen wir da wieder was reinbringen, oder es gibt wieder diese gemeinsame Dorfvision, wo die Leute sagen, genau, ja, der kommunale Grund, dafür nehme ich auch Verantwortung. Ich bin auch Teil davon, genau, weil ich bin Teil der Kommune und Teil des Dorfes.
Genau, genau.
Ja.
Finde ich ganz wesentlich, ja, dieses Thema. Und es geht natürlich an die Grundfesten unserer momentanen staatlichen, unseres momentanen staatlichen Verständnisses, wo ja doch aus meiner Sicht immer mehr direktiv entsteht und gemacht wird. Und von was wir gerade reden, ist ja eigentlich die Initiative von unten heraus,
ja,
aus der Bevölkerung selber, aus den Menschen, die ihre Bedürfnisse tatsächlich selber vertreten wollen. Und das ist im besten Sinne im besten Sinne unternehmerischer Geist. Hm. Und nicht der unternehmerische Geist, der uns vielleicht über die finanzkapitalistischen Systeme erst dahin gebracht hat, wo wir heute stehen.
Ja.
Dieser spielerische Geist miteinander, gemeinsam füreinander, ein sehr schönes Wort, die Dinge zu kreieren und zu lösen. Hm. Was hast du noch?
Ich finde es einen schönen Abschluss. Wir können das eigentlich so lassen.
Gut.
Vielleicht am Ende nochmal ein paar Worte als Einladung. Du hast es gerade ja schon gesagt. Ihr als Tempelhof, ihr seid auch ein Seminarort. Hier findet viel statt. Hier ist viel Wissen da. Das heißt, wenn ich mehr erfahren möchte, dann gibt ihr eine Webseite, oder?
Gibt es eine Webseite, www.schloss-tempelhof.de. Es gibt ein großes Kulturangebot bei uns, was man dann über die Webseite am Seminarhausbereich sehen kann. Wir haben mit der Schule eine Ausbildung zum freien Lernbegleiter, was auch sehr spannend ist. Gerade viele Lehrer tun sich gerade sehr schwer mit der direktiven, mit dem direktiven Bildungssystem, was wir haben. Da kann man also ganz neue Möglichkeiten auch lernen. Die Landwirtschaft ist sehr bekannt im deutschsprachigen Raum inzwischen. Wir kriegen von großen Stiftungen, gerade von der Postlotterie, eine große sechsstellige Summe, um eben die gesamte Landschaft, das sind rund 25 Hektar dann drumherum, wenn wir das Bauland wegnehmen, in eine Agroforstkultur umzuwandeln, wo dann also im besten Fall in 15 Jahren große Walnussbäume um uns rumstehen. Alleine dieses Jahr pflanzen wir 1000 Bäume, in den nächsten 5 Jahren 5000 Bäume. Also da sind Stiftungen dran auch an der Landwirtschaft. Da kann man mithelfen, da kann man Gasthelferwochen machen, da kann man in das Team eintauchen, man kann auch ansonsten bei uns Kennenlernwochenende, Infocafés besuchen. Und ich sag den Leuten immer, kommt einfach mitten rein, lasst eure Bedenken und eure Euphorie auf der Seite stehen, lasst es wirken und schaut, was es mit euch macht. Es ist nicht für alle Menschen das Richtige, so wie auch unsere Schule nicht für alle Schüler das Richtige ist. Und das rauszufinden ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, mit Zukunft umzugehen. Ist es ein Weg, könnte ich mir vorstellen, so einen Weg zu gehen.
Ja. Vielen Dank dir, Wolfgang.
Bitte, Sebastian.
Das war die heutige Folge bei den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail sebastian.liesecke@posteo.de. Danke, dass du heute mit dabei warst und bis bald.